Ich begrüsse euch zu der vierten Folge vom Podcast Datenschutzrelevant, der Zürcher Datenschutztalk. Wir haben heute den Matthias Stürmer zu Gast bei uns. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Er ist Professor an der Berner Fachhochschule, Leiter vom Institut für Public Sector Transformation. Und wir werden uns heute vor allem mit dem Thema digitale Souveränität, wo du dich ja viel mit dem beschäftigst, ein bisschen austauschen.
Ja, vielen Dank, Dominika, für die Einladung. Freut mich sehr, dass wir hier in Zürich sind, bei euch in der Datenschutzstelle und Datenschutzthematik zusammen mit digitaler Souveränität anzuschauen. Und ja, bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
Ja, ich freue mich und würde gerade so ein bisschen mit einem grundlegenden Thema, so ein bisschen Definition starten. Was ist digitale Souveränität? Du hast dich mit dem ja beschäftigt. Wie definiert man das? Was ist das?
Ja, ist eine gute Frage. Digitale Souveränität, da gibt es nicht eine Definition leider, sondern da gibt es ganz viele Definitionen. Es ist ein Begriff, wo sich ja unterschiedliche Gruppen schon sich angeeignet haben. Wir haben im Netzwerk SDS, Souveräne Digitale Schweiz, zu dem sagen wir sicher noch etwas, darauf geeinigt, dass wir eine Definition nehmen, die 2018 schon in Deutschland ist vom Digitalgipfel mal definiert, also gegeben worden. Und warum? Weil die Definition ist aus meiner Sicht sehr konkret, also hat konkrete Aussagen, aber ist trotzdem so generell, dass man so breit anwenden kann. In dieser Definition geht es darum, dass was heisst digitale Souveränität, wen betrifft das überhaupt? Das sind einerseits staatliche Organisationen, aber eben auch jegliche andere Organisationen, die als Struktur irgendwie ein Bedürfnis haben, für mehr Unabhängigkeit, mehr digitale Wahlfreiheit zu haben. Also es betrifft auch Firmen, die Auswahlwetten haben bei den IT-Dienstleistern, oder es betrifft auch Verbände, Stiftungen und sonstige Organisationen. Das mal vielleicht als erster Punkt. Der zweite Punkt, digitale Souveränität, betrifft inhaltlich einerseits Daten. Daten, die logischerweise das wertvolle Gut sind, wo man uns ja gerade bei der Datenschutzstelle sicher sehr stark damit befasst. Die soll unter vollständiger Kontrolle sein von den Eigentümern. Also, dass eigentlich die Daten gehören, dass die wirklich können selber bestimmen, wer hat wann Zugriff auf die Daten. Und nicht, dass irgendjemand im Notfall der auch noch zugreifen kann, der eigentlich gar nicht sollte oder dürfte. Das mal der eine Aspekt. Und das andere ist, in dieser Definition kommt auch vor, dass man als Organisation selber können mitbestimmen, mitprägen, wie die IT-Systeme, also wie die Software oder wie die ganzen Infrastrukturen, das kann die ganzen Datenbanken beispielsweise, wie werden die dann gemanagt? Also es geht auch darum, dass der Inhalt, nicht nur der Inhalt kann kontrolliert werden, sondern auch dort, wo es drinnen ist. Und die Aspekte gehen manchmal ein bisschen vergessen, wenn man einfach sagt, ja, Souveränität heisst, wir wollen unsere Daten im Griff haben. Daten sind ja nie im luftleeren Raum, sondern sie irgendwo immer auf ihrer Datenbank, auf einem Filesystem, in einer Datei drin. Und auch diese Software muss man können kontrollieren. Und nur dann hat man wirklich digitale Souveränität.
Also ich höre so vor allem, sagen wir vielleicht drei Hauptthemen. Also es geht um Unabhängigkeit, also wirklich eben unabhängig von etwas sein in diesem Sinn. Es geht auch um Kontrolle, können im Griff haben, können kontrollieren, wie es läuft, eben selber Kontrolle in diesem Sinn ausüben, jetzt im konkreten Fall eben über Daten. Aber auch Mitbestimmung, also ein bisschen Mitgestaltung, eben jetzt, wie man das ausgestalten und so weiter, also dass der da auch das zu der Souveränität gehört. Aber wieso brauchen wir das?
Ja, also die Ursache, wieso man überhaupt digitale Souveränität braucht, ist, weil man ja Abhängigkeiten hat heute. Also sehr grosse Abhängigkeiten von Firmen, die faktisch eben auch von ihren Herkunftsländern gesteuert können werden. Und das ist, um es konkret zu nennen, eben so amerikanische Tech-Firmen wie Google, Microsoft, Amazon, wo ja in dem Sinn sehr viele tolle Sachen machen, gute, sehr attraktive Services oder Geräte oder Software, aber wir darum auch in den letzten 20, 30 Jahren auch sehr grosse Abhängigkeiten haben aufgebaut, in unserem Alltag, in unserem digitalen Alltag. Und das wiederum, dass man eigentlich da mehr Wahlfreiheit, mehr Wechselmöglichkeit hat, das ist eigentlich die Idee davon, dass man dort auch auswählen kann und nicht einfach auf Gedeih und Verderb bei einer Firma abhängig ist. Und die Möglichkeiten können quasi zu wechseln, das ist etwas, wo eine Herausforderung ist, weil man natürlich entsprechend die Software oder die Systeme auch in unserem Arbeitsalltag, wie man es gewöhnt ist, sei es jetzt, wenn man ein Dokument schreibt, ein E-Mail, oder wenn man irgendwelche Schnittstellen hat gemacht und quasi die Abhängigkeit besteht, aber wie kann man es jetzt machen, dass man vom Hersteller, von der Firma her, jemanden auswechseln könnte? Das ist eigentlich das Entscheidende bei digitaler Souveränität. Ja, also eben, aus meiner Sicht ist eben einerseits sicher die Wahlfreiheit wichtig, aber eben nachher auch die Frage, ja, wer kann auf die Daten zugreifen? Und da wäre meine Frage an dich gehen. Wie siehst du das bezüglich digitaler Souveränität? Wo steht da der Zusammenhang zum Datenschutz? Also was bringt mir digitale Souveränität bezüglich Datenschutz?
Das ist ein Thema, das häufig aufgebracht wird. Was hat denn Datenschutz eigentlich zu tun mit dieser digitalen Souveränität? Für mich sind es auch ein bisschen wie zwei Sachen, die ich dazu kann sagen. Also wir haben vor allem die Bevölkerung selber, die ja ein Datenschutzgrundrecht hat, wenn wir mal dort anfangen. Das heisst, informationelle Selbstbestimmung. Jede Person darf eben über ihre Informationen selber bestimmen, darf selber entscheiden, wo, wenn die bekannt gegeben werden, wem und so weiter. Also die ganze der Grundgedanke, den man hinter dem Grundrecht eben hat, ist, dass die Kontrolle beim Individuum so können bleiben über die Daten, das mal so als Grundrecht. Und eben ohne Selbstbestimmung, oder? Du hast es vorher auch erwähnt, mit Mitgestalten und so weiter. Also das ist so die Grundidee, wo man bei den Grundrecht, bei dem Datenschutzgrundrecht, das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, ursprünglich gehabt hat. Das ist ein Grundrecht, das kann eingeschränkt werden. Da hat der Staat bestimmte Voraussetzungen, wo, wenn er die erfüllt, kann er das Grundrecht in dem Sinn also einschränken, eben durch das, dass er sagt, ich muss die Daten bearbeiten, wo ich eine bestimmte Aufgabe erfülle. Für das tue ich alle Voraussetzungen, erfüllen. Und darum darf ich das machen, ohne dass jetzt eine Person dann sagt, meine Selbstbestimmung, ich bin nicht einverstanden, das ist dann eben aufgrund von der Einschränkung, die zulässig ist, eben machbar. Und wenn man das jetzt so ein bisschen wie analog, also die Selbstbestimmung vom Individuum analog anwendet auf einen Staat in dem Sinn, also dass der Staat eben eine Aufgabe hat, die Personendaten in einem konkreten Kontext oder in einer bestimmten Aufgabe, die er erfüllt, zu bearbeiten. Auch er braucht dort eben die Selbstbestimmung. Also auch der Staat muss können, die Kontrolle ausüben. Das ist eben der zweite Teil, der da schon reinkommt. Also muss eben auch die Selbstbestimmung haben für seine Bevölkerung, wo er ihre Daten in dem Sinn bearbeitet, das auf eine Art und Weise können machen, wo er auch selbstbestimmt kann unterwegs sein. Und eben da die Unabhängigkeit als wichtiges Thema, aber auch die Pflicht, dass man, also dass der Staat ein Produkt in dem Sinn nicht so darauf angewiesen sein, dass wenn es mal nicht mehr funktioniert, dass er gar nicht mehr arbeiten kann, sondern eben auch solche Themen drinnen, oder? Also die ganze Verfügbarkeit, wo datenschutzrechtlich auch vorgesehen ist, also dass das System einfach muss, wenn es mal aussteigt, dass man eben trotzdem muss können irgendwie weiterarbeiten zum Beispiel. Also auch ein bisschen die Selbstbestimmung in dem Sinn vom Staat und die Unabhängigkeit und das andere eben die Kontrollthematik, also dass man, dass der Staat eben die Verantwortung trägt für die ganze Datenbearbeitung. Er trägt sie ganz alleine, also der Datenbearbeiter in dem Sinn steht, tut Datenbearbeiter in seiner vollständigen Verantwortung und er hat für alles die Verantwortung dort, eben, dass die Daten nicht abhanden kommen, dass die Daten nicht eingesehen werden von anderen, die nicht sollen können eingesehen und typischerweise, wenn da Produkte beizogen werden, ist das eine Auslagerung, wo dann eben ein Dienstleister involviert ist. Und da ist der Staat verpflichtet als Datenbearbeiter, die Auslagerung so auszugestalten, dass er in seiner Selbstbestimmung bleibt und mit dem eben die Selbstbestimmung auch von der Bevölkerung in Bezug auf ihr Grundrecht kann wahren. Und für das braucht er eben schlussendlich die Kontrolle. Das ist das, was der Staat dort nachher muss können, eben kontrollieren, und wenn er da zu abhängig wird oder zu fremd bestimmt wird, also nicht mehr selber kann gestalten, dann ist, haben wir da auch ein Datenschutzthema.
Würdest du so sagen, jetzt heutzutage kann das der Staat, also jetzt konkret der Kanton Zürich, alles erfüllen, was du jetzt gesagt hast?
Also es ist die Pflicht vom Kanton, das zu machen, natürlich die Vorgaben zu erfüllen. Und ja, es ist möglich, oder? Auch wenn man häufig vielleicht mal denkt, oh, das ist kompliziert oder ein bisschen aufwendiger, muss man da ein bisschen mehr Gedanken machen und kann ich das Produkt ab Stange kaufen zum Beispiel und so weiter. Natürlich sind das Sachen, die da reinspielen. Aber der Staat ist eben verpflichtet, die Grundrechte von der Bevölkerung einzuhalten. Und das Wetter auch Und entsprechend gibt es da verschiedene Varianten, wie man das eben kann mit verschiedenen Produkten oder mit verschiedenen Art und Weise, wie man es dann ausgestaltet lösen. Und ein wichtiger Aspekt, das kann man vielleicht noch so als dritten Punkt dazu nehmen, ist die ganze Verhältnismäßigkeit. Oder? Der Staat ist immer verpflichtet, in jeder Tätigkeit, die er macht, verhältnismäßig vorzugehen. Und da gehört auch dazu, dass er ganz viele verschiedene Alternativen prüft, wenn er Daten bearbeitet. Also er jetzt, es gibt immer verschiedene Arten, wie man Daten kann bearbeiten kann, sei das mit verschiedenen Produkten oder mit unterschiedlicher Art und Weise, wie man das macht. Und da ist der Staat aufgrund von dieser Verhältnismäßigkeitsüberlegung immer verpflichtet, die verschiedenen Alternativen zu prüfen und dann zu schauen, welche ist die, die eben alles erfüllt oder auch am wenigsten in die Grundrechte natürlich eingreift. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt. Aber gehen wir doch weiter zu konkreten Lösungsansätzen. Da hast du aus der Praxis auch ein bisschen mehr Erfahrung. Also was gibt's eben denn für Alternativen? Wie praktikabel ist das Ganze? Also wie geht man da konkret vor?
Ja, es hat natürlich schon Softwarelösungen wie OpenOffice oder heute LibreOffice gibt es schon lange, seit 20 Jahren oder noch mehr. Das Problem war immer, dass es bis jetzt so wie Insellösungen waren. Man hat eine Alternative zu Microsoft gehabt, wo man Dokumente bearbeiten kann, wo man irgendwie Word-Alternative oder Excel-Alternative haben kann. Andere Open-Source-Lösung in diesem Kontext ist irgendwie Nextcloud, wo man Dateien bearbeiten kann. Dritte Lösung ist, wenn man E-Mails schreiben. Und es hat eigentlich nie eine integrierte Plattform gegeben. Und das ist natürlich dort, wo Microsoft beispielsweise schon immer sehr stark ist. Sie haben ja heute mit dem M365-Angebot etwas, was so aus einer, aus einem Guss kommt. Und man kann dann mit dem alles machen. Heute gibt es zum Glück aber eben auch dort in diesem Aspekt Alternativen. Aus meiner Sicht das beste, das ausgereifteste Produkt ist OpenDesk. Eine Lösung, die von Deutschland kommt, wo quasi die deutsche Bundesregierung hat die bestehenden Open-Source-Lösungen zusammengebracht. Also sie haben sie integriert mit einem, sowohl als Endbenutzer sieht man quasi eine einheitliche Oberfläche, wie auch technisch ist das zusammengeschmolzen worden. Und jetzt kann man wirklich aus einem Guss auch eine Office M365-Alternative nutzen. Und das Tolle ist, und das ist eben das Spannende, wo wir sogar dran sind, dass man die OpenDesk-Server nicht nur mehr in Deutschland haben, sondern auch in der Schweiz haben. Und wo dann aus meiner Sicht eigentlich datenschutzmässig etwas sein sollte, wo man eigentlich die Probleme alle mehr oder weniger auf einen Schlag gelöst hat. Also wenn quasi auf einem Schweizer Server, kontrolliert durch eine Schweizer Firma, der Staat kann den gleichen Komfort nutzen, wie man es gewöhnt ist von M365, dann steht in meiner Sicht eigentlich nichts dagegen, dass man das auch produktiv einsetzt. Und da sind jetzt immer mehr Behörden dran, das mal auszutesten, als Pilotbetrieb, sogar der Bund hat so einen Piloteinsatz von OpenDesk. Und so wie ich das gehört, sind sie eigentlich sehr zufrieden und das funktioniert. Das ist nicht irgendwie Rocket Science, sondern es ist nicht etwas ganz Neues, sondern es ist eigentlich das Bestehende, aber eben datenschutzmässig und eben digital souverän super umgesetzt.
Für so ein Produkt eben einzusetzen, macht man ja eine Ausschreibung in den meisten Fällen. Was ist der zu berücksichtigen? Sollte man eben genau so Kriterien zum Beispiel jetzt dort reinnehmen? Oder wie würde man das denn machen?
Ja, also bei IT-Beschaffungen ist es ja noch so, dass heutzutage eigentlich fast jede zweite Ausschreibung wird gar nicht öffentlich ausgeschrieben, in dem Sinn, dass sich da unterschiedliche Firmen könnten bewerben könnten, sondern es wird einfach auch bisherig vergeben. Also bei Microsoft M365 oder aber auch bei Datenbanken, Oracle Datenbank oder SAP, da ist man eigentlich auf Gedeih und Verderben bisherig ausgeliefert. Und hier wiederum ist natürlich die Frage, ja, solange das Firmen sind, wo man höchstes Vertrauen hat und auch weiss, dass die Ursprungsländer nicht das irgendwie missbrauchen, ist das noch okay. Aber wenn es eben auch immer mehr in Richtung geht, ja, man weiss nicht, was das für politische Absichten dahinter sind, die jetzt die US-Regierung verfolgt, dann macht es eben sehr viel Sinn, auch jetzt schon bei der Beschaffung so Kriterien reinzuspielen. Also ganz konkret eben, sei es bei künstlicher Intelligenz, wenn man da als Staat das nutzen und dort nachher entsprechend heikle Texte überkommt, dass dort nachher klar ist, dass die Daten nicht irgendwie abgelost werden können. Und da kann man auch Kriterien einfügen und sagen eben, wir wollen bei Beschaffungen zum Beispiel, dass keine fremden Staaten können da, auch im Notfall auf die Daten zugreifen. Und das sind Beschaffungskriterien, die sachgerecht sind, weil man die Schweizer Datenschutzgesetze einhalten
Wir reden vom Schweizer Datenschutzgesetz. Das ist das, was hier anwendbar ist. Haben wir denn auch jetzt Schweizer Anbieter? Also haben wir einen Markt, beziehungsweise wie, also müsste der Markt können spielen, müsste es den hier in der Schweiz geben? Also wie könnte man das irgendwie noch unterstützen?
Ja, das ist ein Huhn-Ei-Problem, oder? Weil viele Jahrzehnte hat man jetzt quasi sich einfach auf die amerikanischen Hersteller verlassen und denen quasi einfach immer wieder Folgeaufträge gegeben. Und das hat auch im Markt her signalisiert, in diesem Bereich braucht es keine Investitionen, weil da wird nie irgendein Kunde, Alternativen nachfragen. Eine einzige Ausnahme in der Schweiz haben wir beim Bundesgericht. Das Bundesgericht hat noch nie mit Microsoft-Produkten geschafft. Die haben immer schon StarOffice oder später OpenOffice und jetzt LibreOffice eingesetzt. Aber das sind natürlich wirklich so ein bisschen Gallier, die sich da gegen das ganze Römische Reich aufgelehnt haben. Heutzutage ist es immer mehr der Fall, dass man eben sieht, ja, es gibt mit OpenDesk eine Open-Source-Lösung, die entsprechend frei genutzt werden kann. Und jetzt gibt es tatsächlich schon in der Schweiz auch Firmen, die das so als Demo-Instanz mal installiert haben. Und wir sind jetzt gerade bei einer Fachhochschule aktuell im Gespräch mit dem CENDIS, mit dem Zentrum für digitale Souveränität in Deutschland, wo der OpenDesk lanciert. Und da ist eigentlich die Idee, dass wir dann letztlich in der Schweiz auch einen Markt generieren von Schweizer Firmen, die nachher OpenDesk anbieten. Und dann kann einer der Kanton Zürich beispielsweise könnte nachher dort von einer Schweizer Firma M365-Alternativen haben, wirklich datenschutzkonform ist. Aber es gibt dann eben unterschiedliche Anbieter. Also man ist auch nicht angewiesen auf eine Schweizer Firma, sondern man hat unterschiedliche Schweizer Firmen, wo man dann den Markt kann spielen kann. Und dort, wo es Wettbewerb gibt, gibt es so Innovationen, es gibt spannende Arbeitsplätze. Also, es hat eigentlich sehr viele positive Nebeneffekte.
Stichwort Innovation, genau auf das habe ich jetzt auch noch kurz sprechen können. Es braucht natürlich die Innovation, eben, dass auch hier Unternehmen sich motiviert sind, oder? Da etwas Innovatives versuchen zu machen. Was läuft da?
Ja, es sind natürlich riesige Investitionen, was braucht, wenn man jetzt gerade gegen einen Hyperscaler wie Microsoft oder Google herkommen, weil die haben natürlich Milliardenbudget und da ist, in der Schweiz gibt es nicht einen grossen Player, der sich das kann leisten kann. Was man aber hat, in der Schweiz ist eigentlich eine sehr aktive IT-Branche, wo, wenn man sich dort zusammenschliessen und die Ressourcen poolen, dann kann man durchaus oben den Grossen zu Wasser erreichen, weil es ist eigentlich ein Mythos, dass nur die Grossen performante Cloud-Services können anbieten. Das kann man sehr gut auch mit Schweizer Rechenzentren. Wir haben all die Ressourcen, wir haben auch Talent, wir haben gute Hochschulen, also wir haben die Kapazitäten. Was es natürlich aber auch braucht, und das ist eben dort, wo wieder die Beschaffung ins Spiel kommt, es braucht natürlich auch Stellen, staatliche Stellen, die das explizit auch nachfragen am Markt. Und wenn es dann immer mehr Ausschreibungen gibt, wo man ganz bewusst digital souveräne Workplace-Lösungen haben, also Office-Produkte, dann kann man entsprechend natürlich auch davon ausgehen, dass Firmen diese Kapazitäten aufbauen und anbieten. Und das ist dort, wo ich denke, was natürlich auch sehr positiv ist, wenn im Sinne von der Datenschutzvereinigung Privateam hat ihr ja vor einem halben Jahr die Resolution veröffentlicht oder explizit gesagt hat, ja, es ist faktisch ein Verstoß gegen das Datenschutzgesetz, wenn man dort geheime, besonders schützenswerte oder geheime Daten in der Public Cloud haben, wenn die nicht verschlüsselt sind. Und dort habe ich mich noch gefragt, also ich habe das sehr positiv gesehen, wo der Vorstoß ist gekommen. Und gleich hat mich wahrscheinlich ein bisschen angegeckt. Und da frage ich mich, also vielleicht kannst du da kurz ein bisschen erläutern, was ist da Motivation gewesen und was hat das vielleicht auch ausgelöst? Was für Reaktionen hat das gegeben?
Ich glaube, die Reaktionen waren vielleicht gerade bei diesem Anfang sehr positiv gewesen, beziehungsweise breit. Also es hat tatsächlich etwas ausgelöst. Das ist natürlich schon auch das Ziel gewesen. Privateam ist ja die Vereinigung, also die Konferenz von allen Datenschutzbeauftragten von der ganzen Schweiz. Das heisst, alle zusammen stehen da dahinter. Und es ist darum gegangen, dass sich Privatteam einfach mal wirklich auch sehr konkret hat geäussert, also insgesamt eben alle Aufsichtsbehörden zusammen, zu einer konkreten Konstellation von Geheimhaltungspflichten und von besonderen Personendaten, besonders schützenswerten Personendaten, wenn man die eben so in der Public Cloud speichert und dort bearbeitet, dass da eben potenziell andere Zugriff haben und dass das aus Datenschutzperspektive nicht zulässig ist. Das war mal so die Hauptaussage gewesen, beziehungsweise eben gleichzeitig auch mit dem Lösungsansatz, dass man eben mit einer Verschlüsselung natürlich kann arbeiten und dann, wenn die entsprechend ausgestaltet ist, ist das eben dann trotzdem möglich, das natürlich so zu machen. Aber ich glaube, also ich weiß nicht, ob du vielleicht aus der Praxis noch ein bisschen mehr auch gehört hast, was da was die Reaktionen in dem Sinn waren. Wir haben wahrgenommen, dass es sehr breit ist gewesen und durchaus wahrgenommen wird und schon auch als klare Aussage. Also es ist nicht jetzt einzelne Aufsichtsbehörden gewesen, die da sich geäussert hat, sondern es ist wirklich der Verband von allen Datenschützern in dem Sinn und Datenschützerinnen in der Schweiz zusammen, die das so festgehalten hat.
Ja, nein, also das ist sehr ich habe das natürlich sehr positiv aufgenommen und habe entsprechend auch gedacht, ja, jetzt gibt es da vielleicht noch mehr Alternativen, was natürlich, sag ich mal, jetzt in der Resolution ist gestanden, wir können es jetzt auch noch verschlüsseln. Da bin ich aus so ein Praktikersicht, habe ich das Gefühl, dass, ja, das ist so eine Art Symptombekämpfung, aber nicht wirklich eine Ursachenbekämpfung. Und dass ich jetzt auch wieder in letzter Zeit immer mehr so öffentliche Stellen auf uns zukommen, von dem Netzwerk, das wir noch gegründet haben, Souveräne Digitale Schweiz, wo sie sagen, ja, Datenschützer sagen, was nicht geht. Wir suchen jetzt aber Lösungswege, was da geht. Oder wie kann man es jetzt lösen? Oder was wäre jetzt der praktikable Weg? Und da sehe ich jetzt natürlich auch die Möglichkeit, eben, sei es jetzt mehr als BFH, aber auch insgesamt als Schweizer IT-Branche, können Lösungen zu entwickeln, oder mindestens mal aufzuzeigen. Und das wird jetzt immer mehr auch nachgefragt. Also ich habe ganz viele so Einladungen für Vorträge über digitale Souveränität und wie kann man es jetzt konkret pragmatisch auch angehen. Sei es jetzt eben Datenzugriff unabhängiger zu sein, aber eben auch datenschutzkonform zu sein. Und dort gibt es eben mit OpenDesk oder anderen Ansätzen, die aus Europa kommen. Das muss die Schweiz ja nicht alles neu erfinden. Das heisst ja nicht, dass wir da autark müssen sein und alles neu programmieren oder Chips selber entwickeln, überhaupt nicht. Digitale Souveränität heisst, wir sollen auch zusammenarbeiten. Also gerade die Kollaboration mit schweizerischen oder eben internationalen Akteuren, die ist eigentlich sehr willkommen und die ermöglicht dann auch tatsächlich, dass man eine praktische Lösung kann und anbieten.
Schön, wie du gesagt hast, Symptombekämpfung oder eben Ursachenbekämpfung, was machen wir da genau? Das ist eben so ein bisschen die Frage, oder, wo man sich muss stellen, wollen wir jetzt die Produkte unbedingt brauchen und wollen wir irgendeine Lösung finden, wie wir sie trotzdem können brauchen, oder wollen wir eben so die Innovation in dem Sinne auch fördern, beziehungsweise eben selber innovativ sein und sich für die eigene Selbstbestimmung einsetzen, indem man wirklich weitergeht und sagt, man will das Ganze anders ausgestalten. Man will eben nicht müssen Pflasterli kleben, sondern wirklich grundsätzlich dran gehen. Das finde ich eine wichtige Frage, die sich eben in diesem Zusammenhang allen stellt.
Ja, also wir dort finde ich es recht beeindruckend. Wir in Deutschland eben haben sie ein Zendis gegründet und dort uns da Schritt für Schritt etwas aufbauen. Noch radikaler sind sie jetzt in Frankreich gewesen. Die haben wirklich gesagt, ja, bis Ende 26 müssen jetzt alle staatlichen Stellen Wechsel- Migrationspfade aufzeigen, wie sie wegkommen von Microsoft, Windows und so. Also, die gehen nochmal, sagen wir mal, die haben noch einen Schritt mehr draufgelegt. Hier können wir sagen wir mal, davon profitieren als Schweiz, oder? Wenn wir da nicht die erste First Mover sind, dann können wir auch vom Second Mover Advantage profitieren, dass wir quasi dort auch schon ein bisschen vorgespurt reingehen können da Lösungen, Open Source Technologien, die frei verfügbar sind, wiederverwenden in der Schweiz und dann eben quasi auch ein bisschen weniger risikoreich, aber dafür auch effizienter die Alternative einführen.
Wenn wir noch so zum Abschluss nochmal auf die Individuen zurückkommen, es geht ja um ihre Selbstbestimmung und eben jetzt als Beispiel die staatlichen Organisationen, die sollen ihre Selbstbestimmung haben, damit sie die Selbstbestimmung von der Bevölkerung in dem Sinn können wahren. Was kann denn jede einzelne Person dazu beitragen? Also was kann sie für ihre eigene digitale Souveränität machen?
Ja, also zuerst würde ich mal sagen, man ist ja häufig irgendwie in einem System drin, wo, sagen wir, beim Arbeitgeber eine gewisse Software oder ein gewisses Betriebssystem vorgegeben ist. Also in einem gewissen Bereich, sagen wir mal, im Arbeitsleben hat man manchmal keine Wahl, dann muss man Windows oder Teams oder Zoom oder was auch immer brauchen. Wenn man aber dann selber entscheiden kann, wie man es privat nutzen und ob man privat eine M365-Lizenz kaufen und immer wieder zahlen, dann kann ich wirklich empfehlen, auch ein bisschen auf das Portemonnaie zu schauen und Alternativen Open Source anzuschauen. Open Source heisst, dass die Software ist kostenlos verfügbar mal grundsätzlich. Wenn man es natürlich nennen will, in einer grossen Firma oder Behörde einführen, kostet es etwas rein vom Arbeitsaufwand und wenn man noch externe Dienstleister hat. Aber wenn man es einfach privat runterladen, ist es gratis. Das ist schon mal attraktiv, finde ich. Und gleichzeitig hat man auch eine Auswahl von Tausenden von solchen Open-Source-Programmen, die entsprechend, eben, sei es für Textverarbeitung, ein LibreOffice oder für Bildbearbeitung, ein GIMP oder beispielsweise im Bereich von Zitiersoftware brauche ich Zotero und da gibt es wirklich ganz viele coole Tools. Die Frage ist ein bisschen, wie kommt man auf die Tools, wie findet man das passende? Da kann ich zwei Webseiten empfehlen, einerseits alternative2.net. Da gibt's über 140.000 Software, die da registriert sind und ihre entsprechende Alternative. Also da kann man natürlich, alle die proprietären Tools mal reingeben und schauen, was kommt dann raus für Open Source Alternativen. Und in Schweiz oder international haben wir so angefangen, im ossdirectory.com so eine Plattform aufzubauen, wo man auch wiederum, wenn man gerade für sein KMU oder für sich selber eine Software finden will, die dann entsprechend auch eine Firma einem kann Support geben und einem Dienstleistung geben, da kann man also ein Verzeichnis nachschauen, wer hilft einem zum Beispiel, wenn man LibreOffice professionell installieren und nutzen. Und so, ja, denke ich, kann man Schritt für Schritt sich informieren, selber mal die entsprechende Alternative ausprobieren und kann man dann immer mehr auch die digitale Selbstbestimmung wahrnehmen und gleichzeitig vielleicht am Arbeitgeber sagen, du, schaut doch mal das und das Produkt an oder schaut mal, ob man sich bei dem Netzwerk SCS anschliessen will, wo ja da auch verdankenswerter im Beirat bist. Das ist von dem so Aktivität, die dann auch entsprechend ein gewisses Signal haben. Und häufig geht es eben auch ein bisschen darum, Farbe zu bekennen, ein bisschen mutig zu sein, etwas Neues zu wagen. Und wenn man da zusammen ist, ist es natürlich auch besser, als wenn man das Ganze alleine machen muss.
Ja, ich freue mich, da dabei zu sein. Vor allem auch, dass ich aus Datenschutzperspektive den fachlichen Teil kann beitragen, also fachliche Berater im Sinne von, was gibt das Datenschutzrecht uns vor und wie können wir das einbeziehen bei solchen Fragestellungen. Ja, Matthias, danke vielmals für den Austausch zu diesem spannenden Thema digitale Souveränität. Ich bin sicher, wir haben da vieles mitnehmen, auch für uns selber, also ein bisschen, dass man da vielleicht sich ein bisschen offener kann zeigen, mal selber ausprobieren, das ist auch immer, macht auch immer Spass, ein bisschen etwas Neues zu sehen, ein bisschen innovativ sein. Danke vielmals.
Ja, merci vielmals für die Einladung. Auch für mich war es sehr spannend und ich hoffe sehr, dass wir da natürlich nachher auch als Schweiz insgesamt weiterkommen.
Danke an Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst Datenschutzrelevant, der Zürcher Datenschutz-Talk.